Mich? Ja, ne? Super. Amen. Das ist ja so. Ja, in einem Monat haben wir wieder Vereinigungstag. Oktober der 3., ne? Fast 17 Jahre. Ich habe letztens noch im Internet gelesen, es ist immer noch nicht ganz klar, wer wem welches Land gehört. Die ganzen Sachen sind auch nicht geklärt. Und es gab vor kurzem noch irgendwie so einen Beschluss, wo so ein Adliger noch sein Land nicht anerkannt bekommen hat. Ja, geht nicht? Hört ihr mich nicht? Okay, jedenfalls sind die Verhältnisse da noch gar nicht geklärt. Soll ich andere nehmen so lange? Ja. Komm. Ja, dann werde ich nicht so viel rummarschieren hier. Okay, Halleluja, wir sind unter einer Laufleine. Weiter darf ich nicht. Amen, das reicht aber auch, danke, es geht schon. Ist okay. Ja, jedenfalls, fast 17 Jahre, die Verhältnisse noch nicht geklärt. Ich glaube, ähnliches bei uns bei den Christen auch. Wir haben seit 2000 Jahren jemanden, der für das Land bezahlt hat, für unser Land, für unsere geistliche Heimat, für das Reich Gottes. Und mir scheint so, dass bei manchen Christen die Besitzverhältnisse noch nicht geklärt sind. Christus hat zwar bezahlt, aber viele von uns haben das Land noch nicht eingenommen. Amen. Genauso wie die Wiedervereinigung viel durcheinander gebracht hat, nicht? Wem gehört das Land? Mir oder dir? Wisst ihr, als Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht, hat er alles bezahlt für uns Menschen. Amen. Die Frage ist nur, ob wir das Land uns aneignen oder nicht. Und heute möchte ich uns aus dem Alten Testament eine Geschichte kurz vortragen, wo es auch darum geht, dass wir das Land einnehmen sollten. Ihr kennt ja sicherlich die Geschichte von Israel, wie Israel ausgezogen ist aus Ägypten, aus der Sklaverei. Sie waren 40 Jahre in der Wüste, haben 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert, Gott erlebt in wunderbarer Weise. Dann kamen sie zum verheißenen Land, nach Kanaan, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und da mussten sie Jericho überwältigen, haben es dann geschafft. Und Josua hat das Volk Israel hineingeleitet in das gelobte Land. Und sie haben einen Großteil des Landes, das ihnen Gott verheißen hatte, eingenommen. Aber nicht alles. Amen. Und dann ist Josua verstorben, aber es war die Zeit zwischen Josua und den Königen. Die Zeit der Richter. Es war eine Übergangszeit. Eine Zeit, wo es noch keine Struktur gab im Volk. Das waren noch Stämme, die jetzt getrennt lebten. Aber es gab noch keine zentrale Regierung. Und Gott erweckte immer wieder mal einen Richter. Ein Leiter, der aufstand und sagte, jetzt müssen wir gegen die Feinde kämpfen. Das Land, das Gott uns verheißen hat, gehört eigentlich uns. Und einer von diesen war Jephtha. Mir geht es heute gar nicht so sehr um Jephtha, mir geht es heute vielmehr um die Umstände vor Jephtha. Lass uns mal gemeinsam lesen aus Richter, Kapitel 10 von Vers 6. Richter 10, Vers 6 und folgende. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel und dienten den Baalen und den Astarten und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern Moabs und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Richter 10, Vers 7. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen Israel zu jener Zeit 18 Jahre lang, nämlich ganz Israel jenseits des Jordans im Land der Ammoniter, das in Gilead liegt. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan. Merkt ihr? Die haben zuerst den östlichen Teil bis zum Jordan eingenommen, wo der Stamm Ruben war und Gad. Und nachher sind sie über den Jordan rüber und wollten noch das Land einnehmen, das eigentlich dem Volk Gottes gehörte. Da zogen die Ammoniter über den Jordan, Vers 9, und kämpften gegen Juda, Benjamin, das Haus Ephraim, sodass Israel sehr geängstigt wurde. Jetzt kommt's. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt. Denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Aber der Herr sprach zu den Israeliten, haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter und Moaniter? Der sagt, pass mal auf, ich weiß wohl, was los ist. Er sagt, nicht nur diese paar Völker, die ihr erwähnt habt, noch viel mehr Völker haben euch unterdrückt. Aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten. Bis dahin. Also ganz harte Worte hier von Gottes Seite. Er sagt, ihr habt es lang genug getrieben mit diesen Baalen, mit diesen fremden Göttern. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich nicht mehr erretten werde. Ich glaube, einige von uns sind ausgezogen. aus Israel, aus Ägypten. Wir sind unterwegs, vielleicht sind einige noch in der Wüste, nicht? Noch nicht im gelobten Land. Und einige sind schon ins Land eingezogen. Und wenn ich heute vom gelobten Land spreche, meine ich nicht den Himmel. Ich meine das ewige Leben, das wir hier und jetzt schon haben können. Johannes 17, Vers 3, da heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen. Du kannst ewiges Leben jetzt schon haben. Ein Land der Freude, des Friedens, des Segens kannst du heute schon haben. Es gibt ein Land, das der Herr für dich hat. Ein Land, darin deine Milch fließt und dein Honig fließt. Das Land hat Gott für dich bereit. Einige von uns stehen kurz davor, hineinzukommen. Wir haben so viele Jahre vielleicht gewandert, haben immer wieder Niederlagen erlebt, aber Gott möchte dich hineinführen in einen Platz im Reich Gottes, in einen Platz in der Gesellschaft, wo du deinen Zweck erfüllen wirst. Amen. Dein gelobtes Land, das Land, wo dein Honig fließt, wo deine Milch fließt. Bevor du geschaffen wurdest, hatte Gott einen Plan für dich. Und solange du nicht in dem Plan Gottes lebst, wirst du nicht erleben, wie der Segen fließt. Amen. Es heißt nicht, dass es immer leicht sein wird, wenn ich im Segen lebe, aber ich werde Segen empfangen. Es wird nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber ich werde im Segen leben und ich werde Erfolg sehen. Und Gott hat uns vor 2000 Jahren ein Land geschenkt. Er sagt, Heilung gehört dir, Vergebung gehört dir, Gerechtigkeit gehört dir, Freude gehört dir, Friede gehört dir, es ist alles deins. Dann kommen wir sonntags hierher und sind ganz bedröppelt, ganz traurig, sind krank. Wisst ihr, wir haben uns unser Land rauben lassen. Amen. Ein Land, für das Christus schon bezahlt hat. Eine geistliche Position, eine geistliche Stellung, für die Christus schon bezahlt hat, haben wir uns rauben lassen. Und heute ist der Tag, an dem wir es zurückerobern wollen. Amen. Und heute kann Gott es dir zurückgeben. Wir werden nachher noch hören, wie das geht. Interessanterweise schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 6, schreibt er folgende Worte. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, 13, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden, jetzt kommt's, und das Feld erobern? Nein, behalten, genau, das Feld behalten können. Das heißt, das Feld gehört euch schon. Es ist rechtlich euer Land. Paulus sagt, Christus hat für alles bezahlt. Die ganzen Dinge, die uns zustehen, sind da. Aber der Teufel will sie uns strittig machen. Er sagt, ihr sollt kämpfen, damit ihr euer Land behaltet. Wisst ihr, ich will nicht ein fremdes Land. Ich will mein Land. Amen. Ich will das, was Gott für mein Leben hat. Ich will das, was Gott hineingeschrieben hat vor Grundlegung der Welt in ein Buch. Und ich will das ausleben, was er für mich hat. Er sagt, wir sind geschaffen worden, um in seinen guten Werken zu wandeln, die er vor Zeiten bereitet hat. Und ich möchte in dieses Land hinein. Und ich glaube, ich bin da ein Stück weit schon drin, aber noch nicht ganz. Immer wieder greift der Teufel an und er nimmt mir ein Stück weg. Aber es gibt eine Möglichkeit, ihn zu überwinden. Eine Möglichkeit, im Sieg zu leben. Dein verheißenes Land heute, ein Land, darin Milch und Honig fließt, ist zum Beispiel ewiges Leben, ist ein Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es überfließend haben. Ein Leben voller Qualität, ein Leben ohne Ende. Das möchte Gott für dich heute haben. Er hat Heilung für dich. Er sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Das Land muss eingenommen werden. Das muss nicht eingenommen, sondern zurückerobert werden. Amen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Aber ich habe ein Wehwehchen. Dann musst du das Land zurückerobern. Amen. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das steht dir zu. Das gehört dir. Gerechtigkeit gehört dir. Friede gehört dir. Freude gehört dir. Und wenn du es nicht hast, ist nicht Gott schuld daran. Er hat dafür bezahlt. Wenn du keine Heilung hast, ist nicht Gott schuld daran. Er hat dafür bezahlt. Er sagt, kämpfe doch bitte, dass du das Feld behalten kannst, das ich dir gegeben habe. Das Land, wo dein Honig fließt. Das Land, wo deine Milch fließt. Du musst dieses Land schützen. Wer sind deine Feinde? Sicherlich nicht Gott. Viele von uns haben ein ganz verkorkstes Vaterbild. Man meint, wenn etwas Böses passiert, ja, Gott war schuld. Wie konnte Gott so etwas zulassen? Ja, Gott lässt Dinge zu. Aber oft sind wir diejenigen, die ihn die Dinge zulassen lassen. Amen. Wisst ihr, diese Leute haben es lang genug getrieben mit Gott. Sie haben es lang genug versucht mit Gott. Nicht? Wir dienen dir, aber wir dienen auch den Baalen, den anderen Göttern. Sie haben ihn lang genug provoziert. Und nachher haben sie sich gewundert, ja Gott, wo bleibst du denn jetzt? Nicht? Und viele von uns genauso heute. Wir hinken immer noch auf beiden Seiten. Hier ein bisschen Welt, hier ein bisschen Gemeinde, hier ein bisschen Christus, nicht? Wir hinken auf beiden Seiten. Und dann wundern wir uns, warum wir das Land nicht einnehmen können. Warum das Land nicht uns gehört. Weil du hinkst. Weil du mit den Götzen noch ein bisschen willst und mit Gott willst. Und dann lebst du weder noch. Nicht Hü, nicht Hott. Gott möchte heute, dass du dich auf seine Seite stellst. Er ist nicht dein Feind, er ist dein Freund. Er liebt dich. Deine Feinde sind böse Mächte, sind Dämonen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, sagt Paulus. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das können wir so vorstellen, als ob, wenn du jetzt durch die Straßen gehst hier in Minden, oder du bist zu Hause, du hast ein Licht in dir. Christus lebt in dir, ist das Licht der Welt. Du hast ein Stück Reich Gottes in deiner Familie, in dir leben. Und überall ist Finsternis. Und die Finsternis möchte hinein zu dir. Aber du musst sie vor der Tür lassen. Amen. Sie ist ständig da, sie bedrückt dich. Sie wollen das Land zurückerobern, aber du kannst standhalten. Und da gibt es Anweisungen der Bibel, wie das geschieht. Dein Feind ist nicht Gott, deine Feinde sind die Dämonen, die real sind, die finsteren Mächte. Der Teufel selbst ist dein Feind. Die Bibel sagt, er ist ein Lügner. Er ist sogar der Vater der Lüge, der Erfinder der Lüge. Und dieser Teufel ist daran interessiert, dich aufs Glatteis zu führen, dich zu belügen. Der Teufel hat keine Macht mehr. Wir wissen aus dem Kolosserbrief, dass er total entmachtet ist. Er hat keine Macht mehr. Die einzige Macht, die er sich ergreift, ist die Lüge. Er sagt, pass mal auf, das Land gehört dir eigentlich gar nicht. Ja, Jesus hat mal bezahlt, nicht? Aber ist lange her. Ne? Und du hast doch keinen Sieg da in dem Bereich, oder? Und er versucht dir das Land strittig zu machen. Wir müssen Christen sein, die ihr Recht kennen. Der Teufel ist entmachtet. Er hat nur Macht durch die Lügen, die wir ihm glauben. Der Teufel an sich hat keine Macht, aber wenn er es schafft, eine Lüge bei uns hier reinzusetzen, dann wird er unsere Kraft gebrauchen. Ein Mensch, der in der Lüge lebt, wird anfangen, so zu handeln, wie er denkt. Amen. Wenn du einer Lüge glaubst, wird dein Leben sich verändern. Und das nutzt der Teufel aus. Deine Feinde sind Dämonen, ist der Lügner, ist der Dieb, er kommt, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Es ist Angst, ein ganz schlimmer Feind, die Angst, die uns kommt, zu uns kommt und uns unser Land strittig machen will. Ich bin geheilt, aber was ist, wenn dieser Krebs doch an mir frisst? Zum Beispiel. Ich bin gerecht, aber was ist, wenn ich doch noch gut sein muss irgendwie? Und wenn ich nicht gut genug bin? Dann fängst du an zu zweifeln. Lügen, Angst, Krankheit sind unsere Feinde. Und dann fragen wir uns, warum haben wir keinen Sieg? Warum haben wir keinen Sieg? Weil wir den Göttern dienen, den anderen Göttern dienen. Ja? Warum sind die Feinde siegreich? Lass uns mal lesen. Nochmal zurück zu Richter. Und da wird genau erklärt, warum die Feinde siegreich sind. Warum sie das Land zurückerobern. Richter 10 von Vers 6. Wollen wir zurückgehen? Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und den Astarten, den Göttern von Aram. Sie dienten fremden Göttern. Und plötzlich war das Land verschwunden. Gott sprach zu dem Volk Israel mehrfach und nachher in der Zeit der Könige, sie sollten die Leute zerstören. Warum? Weil sie getrieben wurden von dämonischen Mächten und dem Volk Gottes das Land strittig machen sollten. Und wenn du den dämonischen Mächten noch dienst, wirst du keinen Sieg erleben in deinem Leben. Die Israeliten taten, was übel war, heißt es eigentlich im Hebräischen, in den Augen des Herrn. Und wisst ihr, nicht wir bestimmen, was böse ist. Nicht die Politik bestimmt, was böse ist. Auch nicht Frau Merkel bestimmt, was böse ist. Selbst nicht Frau von der Leyen bestimmt, was böse ist. Amen. Kinderkrippen, ja oder nein? Nein, nein, nein. Das bestimmt Gott. Er bestimmt, was böse ist. Und er sagt, sie haben Böses getan in meinen Augen. Du kannst vor der Welt scheinen. Du kannst der Held sein. Aber wenn du in Gottes Augen was Böses tust, hast du dein Land schon verloren. Du hast keinen Sieg mehr. Der Teufel kommt da rein und er nimmt sein Land ein. Nicht Religion, nicht Philosophie, nicht Politik, nicht die Wirtschaft bestimmt, was gut ist, sondern Christus. Er bestimmt die Maßstäbe. Er sagt, ihr habt übel getan in meinen Augen und ihr habt anderen Göttern gedient. Ja, das tun wir doch nicht heute. Im 21. Jahrhundert sind wir doch zivilisiert, fortgeschritten. Wir fallen doch vor keiner Statue nieder, aber vor dem PC. Aber vor dem Auto. Aber vor der Karriere. Da fallen wir vor nieder. Was ist dein Gott? Paulus sagt im Philipperbrief 3,19, ihr Ende, er spricht von abgefallenen Christen, ist die Verdammnis. Ihr Gott ist was? Der Bauch. Er sagt, es gibt Leute, die denken nur ans Essen. Ihr Gott ist der Bauch. Was ist dein Gott? Solange Christus nicht dein Gott ist, wirst du das Land nicht behalten können. Heutzutage Spaßgesellschaft. Wir wollen alles, was Spaß macht. Wenn Spaß dein Gott ist, wirst du das Land nicht einnehmen können und nicht behalten können. Wenn deine Frau dein Gott ist, wenn dein Ehemann dein Gott ist, wenn deine Kinder deine Götter sind, wirst du das Land nicht behalten können. Und wisst ihr, Thema Erziehung. So viele Kinder tanzen den Eltern auf dem Kopf herum. Ist nicht biblisch. Wenn ein Kind bestimmt, was zu Hause läuft, ist irgendwas schiefgelaufen. Er ist nicht Gott. Wer ist dein Gott? Und wenn es Jesus nicht ist, dann wirst du das Land nicht behalten können. Dann wird Krankheit kommen. Dann wird Depression kommen. Dann wird Angst kommen. Dann wird Verzweiflung kommen. Das steht fest. Der Teufel wird das Land zurückerobern. Sie haben Übles getan in den Augen des Herrn. Sie haben anderen Göttern gedient und sie haben, so heißt es in Vers 6 und 13, den Herrn verlassen. Sie haben ihm den Rücken zugewandt. Ich hoffe, dass keiner von uns hier ist, der das heute getan hat oder tun möchte, dem Herrn den Rücken zu wenden. Vielleicht innerlich nicht, aber unsere Taten, unser Reden, unser Denken ist oft so, als ob wir den Herrn gar nicht kennen. Am Sonntag kommen wir hin, wir beten ihn an. Und die Woche über drehen wir den Rücken zu. Und dann wundern wir uns, warum bloß kein Sieg ist in unserem Leben. Warum wir nicht geistlich wachsen können. Warum es nicht weitergeht. Herr, was ist los? Und Herr würde sagen, da. Hast du nicht verstanden? Kennt ihr den Begriff nicht? Da. Ist eher amerikanisch. Hallo? Amen. Und als die Israeliten anfangen zu Gott zu schreien, dann sagt Gott, pass mal auf, ja, ich weiß wohl um diese zwei Völker, aber wisst ihr, ich weiß noch mehr. Euch bedrückt noch viel mehr Völker, sagt er. Hallo, ist mir alles bekannt. Aber das Problem liegt bei mir. Ich möchte segnen. Ich möchte helfen. Ich möchte heilen. Ich möchte befreien. Ich habe für das Land bezahlt. Es liegt an dir. Und du musst es einnehmen. Dann heißt es in Vers 6, sie haben nicht länger dem Herrn gedient. Sie haben nicht länger dem Herrn gedient. Es gibt in meinem Leben gibt es Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und manche Entscheidungen sind wirklich Gott gegen zum Beispiel Geld. Und die Bibel sagt, für manche Leute ist Geld so wichtig wie Gott. Und deswegen sagt sie, du kannst nicht Gott dienen und dir Mammon. Das geht nicht. Wer ist dein Gott? Was treibt dich morgens, wenn du aufstehst? Warum stehst du auf? Wenn es nicht der Herr ist, der dich treibt, dann wird das Land bald nicht mehr dir gehören. Jetzt sagst du aber, ich bin doch wiedergeboren. Ich habe doch ewiges Leben. Ich bin doch errettet. Der Teufel kann mir doch gar nichts mehr nehmen. Doch, das kann er. Warum schreibt denn Paulus zu den Ephesern, die schon wiedergeboren sind, die gläubig sind, in Vers 4, 27, da schreibt er, und gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, ein Christ kann dem Teufel noch Raum geben. Das ist möglich. Und man wundert sich manchmal, wie viele Dämonen ausfahren aus Christen. Ist wahr. Nein, die sind nicht im Geist. Die Dämonen können den Geist nicht angreifen. Der ist gerettet. Der ist versiegelt durch den Heiligen Geist. Aber die Dämonen können hinein in den Körper und in die Seele. Wenn du nicht zumachst, wenn du mit dem Teufel spielst, wenn du mit der Sünde spielst, wenn du anderen Göttern dienst, dich öffnest für die Mächte, werden sie dich besetzen. Die Seele und der Körper, unser Leben ist wie ein Land. Das kann zur Hälfte besetzt sein. Es kann zu einem Viertel besetzt sein. Es kann ganz besetzt sein. Ja, ja, die Hauptstadt, der Geist, der ist noch kontrolliert vom Heiligen Geist. Wir sind errettet. Aber das Land kann mal so und so besetzt sein. Und deswegen sagt Paulus, ihr müsst das Feld behalten. Zieht die Waffenrüstung an. Behaltet das Feld. Das verheißene Land gehört euch. Das Land, darin Honig und Milch fließt. Ich weiß nicht, wo du heute stehst in deinem Leben. Wenn du glaubst, dass du noch nicht alles hast, was Gott für dich möchte, dann hast du irgendwo verloren. Wenn du den Segen Gottes nicht erlebst in deinem Leben, dann hast du irgendwo an Land verloren. Wenn kein Frieden da ist, hast du an Land verloren. Wenn keine Freude da ist, hast du an Land verloren. Wenn keine Heilung da ist, hast du an Land verloren. Wenn keine Gerechtigkeit da ist, hast du an Land verloren. Und heute ist der Tag, wo wir zurückgewinnen können. Wie können wir das tun? Wie können wir das Land zurückgewinnen? Und das ist so wunderbar hier, gerade jetzt auch in der Geschichte, wo sich das Volk Israel zu Gott zurückwendet, umkehrt. Und wie Gott dann am Ende doch sagt, ich kann nicht anders, ich muss ihnen helfen. Vers 15 lesen wir mal. Vers 15, Richter 10, Vers 15. Da heißt es, aber die Israeliten sprachen zum Herrn. Bevor ich da hingehe, noch ganz kurz. Vers 13 ist wichtig. Zuerst Vers 13. Da heißt es, darum will ich euch nicht mehr erretten. So spricht der Herr. Er sagt, ich werde euch nicht mehr helfen. Genug ist genug, Maß ist voll, jetzt reicht's. Dann heißt es aber weiter, in Vers 15, aber die Israeliten sprachen zum Herrn. Der Herr hatte gesprochen, er hat sein Urteil ausgesprochen, das ist jetzt, das war's jetzt, das ist jetzt genug. Und dann plötzlich fangen die Israeliten an zu sprechen. Ich weiß nicht, wie lange sie nicht gesprochen hatten zu Gott. Aber sie fangen an zu Gott zu sprechen. Aber die Israeliten sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt. Mache du es mit uns, wie dir es gefällt, nur errette uns heute. Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Interessant, auf der einen Seite sagt Gott, es ist Schluss, vorbei, aus. Und die Israeliten, und ich glaube, es gab noch Männer Gottes damals, die wussten, Gott ist ein barmherziger Gott. Wir werden trotzdem Buße tun, auch wenn er sagt, nee, ist nicht. Wir werden trotzdem anfangen, ihm zu dienen, mal sehen, was passiert. Die Leute glaubten an einen barmherzigen Gott, der ein Land für sie hatte, das ihnen gehörte. Sie wussten, die Verheißungen an Mose, die stehen immer noch. Und heute kannst du auch daran glauben, wenn du heute umkehrst, wird Gott dir ein Land zurückgeben. Du wirst es zurückerobern können. Es fängt an mit Buße. Sagt denn, wir haben gesündigt. Es ist immer wichtig zu sagen, ich oder wir haben gesündigt. Nicht, er hat gesündigt. Nicht? Wir sind ja alles Opfer der Umstände, nicht? Wir kommen aus zerrütteten Familien, aus zerrütteten Ehen und deswegen sind wir halt so. Was kann ich denn dafür? Mein Vater war so, meine Mutter war so. Doch, du kannst viel dafür. Du musst nicht da bleiben, wo du bist. Deine Vergangenheit muss dich nicht länger festhalten. Du kannst frei sein. Deswegen hör auf, die Verantwortung auf andere zu schieben. Hör auf, die Verantwortung auf die Vergangenheit zu schieben. Die kannst du nicht mehr ändern. Aber du kannst dich ändern. Du kannst sagen, ja, ich bin schuld. Ich hätte schon längst aufstehen müssen. Ich hätte schon längst umdenken müssen. Und wenn du anfängst, die Verantwortung auf dich zu nehmen, plötzlich passiert was. Sie sagten, wir haben gesündigt. Und wenn du das tust, bricht plötzlich die Macht der Sünde. Sie zerbricht. Das Joch der Sünde zerbricht. Warum? Lass mich ganz kurz erklären. Als Christus am Kreuz hing, hat er die ganzen Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Die Sünden der Vergangenheit, der Vorväter, von Adam bis hin zu Christus. Die Sünden der damaligen Zeit und die Sünden der Zukunft hat er alle auf sich genommen. Sie wurden alle auf Christus gelegt. Jede Vergewaltigung, jede Pornografie, jeder Mord, jede Abtreibung, all das wurde auf Christus gelegt. Und er hat bezahlt. Amen. Und die Bibel sagt, wenn du jetzt bekennst, dass du ein Sünder bist, und wenn du Jesus annimmst, dann gilt dieses Opfer für dich. Und die Macht der Sünde ist zerbrochen. Die Macht der Sünde liegt nicht mehr auf dir. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist jetzt in Christus und er hat für dich alles bezahlt. Gute Neuigkeiten. Deswegen sagt Johannes ja auch, Jesus ja auch im Johannesbrief, Johannes 16, Vers 8, er sagt, dass der Heilige Geist kommen wird und euch überführen wird von der Sünde. Eine Sünde. Und die Sünde ist, dass sie Jesus Christus nicht annehmen. Warum? Weil alle Sünden zusammengefasst wurden in Christus. Sie wurden alle auf Christus gelegt. Und jetzt bleibt nur noch eine Sünde. Du kannst dich für Jesus entscheiden oder gegen Jesus entscheiden. Und wenn du dich gegen Jesus entscheidest, sind alle Sünden, die du getan hast, immer noch auf dir. Die bleiben auch da. Da wirst du sterben. Und die Bibel sagt, du wirst zur Hölle fahren. Aber wenn du sagst, Herr, ich habe gesündigt, plötzlich bricht die Macht der Sünde weg von dir. Warum? Weil es jemanden gab, der am Kreuz hing, der die Sünden bezahlt hat, der an dich dachte, als er gestorben ist und der für dich bezahlt hat. Und plötzlich bist du frei von der Macht der Sünde. Die Bibel sagt ja auch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Aber sie sagt auch, wen der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Wenn dich Jesus frei macht von der Schuld, dann bist du wirklich frei. Nicht der Psychologe. Hallo. Nicht? Die werden dir immer sagen, ach, das war doch nicht so schlimm. Du bist doch gar nicht schuld. Deine Eltern sind schuld. Deine Kindheit ist schuld. Nicht? Quatsch. Sei ein Mann, sei eine Frau, stell dich deiner Schuld. Sag, ich habe gesündigt. Und plötzlich fällt die Macht der Sünde von dir. Wenn du in Christus bist. Sie haben Buße getan über ihre Sünde. Sie haben sich dann Gott hingegeben. Und sie sagten, Herr, tu mit uns, was du für richtig hältst. Oder eigentlich heißt es, tu mit uns, was du für richtig siehst. Ich glaube, wir wissen alle, dass Gott einen Weitblick hat für unser Leben. Ein Weitblick. Er weiß, was in 20 Jahren geschehen wird. Wenn wir Buße tun und sagen, Herr, tu das, was du willst, plötzlich kommt das Land zurück. Wir erleben, wie Gott uns das Land zurückschenkt. Und dann sagen sie weiter, Herr, rette uns jetzt. Nicht morgen, ich brauche jetzt Hilfe. Es war ihnen ein Bedürfnis, eine Last. Heute heißt es noch, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Du kannst ihn heute anrufen. Egal, wo dein Land verloren gegangen ist. Vielleicht ist es das Land der Freude gewesen, das weg ist. Das Land des Friedens vielleicht weg. Das Land der Gerechtigkeit ist vielleicht weg bei dir. Vielleicht ist das Land der Heilung weg von dir. Wenn du Buße tust, wenn du ihn anrufst heute, wird das Land zurückkommen in deinen Besitz. Es wurde schon dafür bezahlt. Dann heißt es in Vers 16, Richter 10, 16, sie haben die Götter von sich getan. Das ist wahre Umkehr. Nicht nur, ja, Herr, es tut mir leid, ich werde nicht mehr. Und am nächsten Tag machst du die gleiche Sünde. Nein, diese Sünde, diese Umkehr hatte Konsequenzen. Sie haben tatsächlich die Götzen weggetan. Sie haben aufgehört, den Götzen zu dienen. Einige von uns müssen vielleicht unsere Schränke leeren. Wenn wir wirklich Buße tun, müssen gewisse Dinge aus unseren Schränken, gewisse Filme aus unserem Videoarchiv, gewisse Bücher vom Bücherregal, gewisse Angewohnheiten aus dem Alltag heraus. Wenn wir wirklich Buße getan haben. Wenn das nicht die Folge ist, war das nur ein Schein der Buße. Ja, Herr, ich weiß, ich habe gesündigt, tut mir leid, ich werde nicht mehr morgen das Gleiche wieder. Das ist so, als wenn du einem Alkoholiker die letzte Flasche Korn in den Abfluss gießt. Das war's. Deine letzte. Weg. Das ist Buße. Und viele von uns gehen nur ein Stück weit. Wir sagen, ja, Herr, es ist falsch, es tut mir ja leid. Und nächste Woche lebst du genauso weiter. Warum? Weil du nicht bereit warst, bis zum Schluss konsequent zu sein. Sag ich, Herr, ich misste meinen Schrank aus. Herr, ich misste meine Taschen aus. Herr, ich misste mein Handy aus. Herr, ich misste die Bookmarks, nicht? Auf meinem Browser aus. Ich misste aus. Und sie haben ausgemistet. Sie haben die Götter stehen lassen. Sie haben sie getrennt von ihnen. Und sie fingen an, Gott zu dienen. Und das ist ein Zeichen wahrer Buße. Nicht nur etwas sein lassen, sondern stattdessen etwas Positives tun. Gott dienen. Jetzt sagst du, ja, ich bin kein Prediger. Muss doch nicht sein. Gott zu dienen heißt einfach, für ihn da zu sein. Apostelgeschichte 13, Vers 2, da heißt es, als sie aber dem Herrn dienten, die Gemeinde in Antiochien, glaube ich, war das, und fasteten, sprach der Heilige Geist, sie haben dem Herrn gedient. Wie? Sie waren einfach da in der Gemeinde. Sie haben gefastet, sie haben gebetet, sie haben Gott wahrscheinlich gepriesen und gelobt und sie haben ihm gedient damit. Im Englischen kommt das noch besser rüber. They ministered. Sie haben Gott bedient. Sie haben Gott was Gutes getan. Wisst ihr, Gott hat dich geschaffen, um ihm was Gutes zu tun. Er hat dich geschaffen zum Lob, heißt es in Epheser 1, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wenn du irgendwo alleine bist, auf irgendeiner Insel, und da ist kein Mensch weit und breit, und wenn du Gott anfängst zu loben, hast du schon dein Lebensziel erfüllt. Dein Lebenszweck erfüllt. Du bist da, um Gott zu loben. Das ist der Lebenszweck Nummer 1. Und sie haben die Götzen stehen gelassen und haben angefangen, Gott wieder zu dienen. Bekenn deine Schuld. Gib dich Jesus hin. Bete, Herr, hilf mir, ich brauche mein Land zurück. Und dann schmeiß die Götzen weg. Alles, was in Verbindung steht mit deiner Sünde, tu es weg. Und dann fang an, Gott zu dienen. Und plötzlich wirst du merken, das Land kommt Stück für Stück, jeden Tag zurück in deinen Besitz. Wie hat Gott reagiert? In Vers 13 sagt er, Leute, es ist vorbei. Genug ist genug. Und dann haben sie all das getan. Sie haben Buße getan, sie haben gebetet, sie haben wirklich Umkehr gemacht und sie haben angefangen, Gott zu dienen. Plötzlich passiert etwas. Vers 16. Richter 10, Vers 16, da sind wir durch. Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Und da heißt es, da jammerte es ihn, nämlich Gott, dass Israel so geplagt wurde. Ist das nicht herrlich? Vers 13 sagt Gott, genug ist genug. Ihr habt mich so oft aufgeregt. Ihr habt mich so oft auf die Palme getrieben. Es reicht jetzt. Vorbei. Und dann sagen sie, es tut uns leid. Und sie zeigen wirkliche Frucht der Buße. Und plötzlich sagt Gott, ich kann nicht. Wisst ihr, wie es eigentlich heißt im Hebräischen? Gott wurde kurz. Seine Seele wurde kurz. Gott konnte nicht mehr. Er hatte keine Geduld mehr. Er ging außer sich. Ich muss ihnen helfen. Das ist der Gedanke hier. Deine wahre Buße und Hingabe an Gott wird etwas bewegen bei Gott. Er sagt, Mensch, ich muss ihm helfen. Er ist mein Kind. Sie ist mein Kind. Ich muss ihm einfach helfen. Ich kann nicht anders. Und das heißt, dass seine Seele, im Hebräischen, er konnte nicht, er ging außer sich, er konnte nicht mehr länger warten, er wollte ihnen helfen. Da war sein Wort, er sagte nein. Und ich dachte, ich kann nicht, ich muss doch helfen. Und das ist Gott. Wenn du kommst, so wie du bist, aber wenn du wirklich echte Buße tust und wirklich echte Reue zeigst und wirklich die Buße auch Früchte hervorbringt, plötzlich sagt Gott, ich werde ihm wieder helfen. Er ist mein Kind. Ich werde ihm beistehen. Wisst ihr, genau das war es wahrscheinlich, was die Juden wussten. Die haben Gott so oft geärgert. Über die 40 Jahre in der Wüste haben sie ihn noch wieder geärgert. Ja, wie Vater und Sohn, genau. Sie haben ihn in Israel, im gelobten Land, immer noch geärgert. Aber sie wussten eins, unser Papa ist barmherzig. Amen. Unser Vater ist doch barmherzig. Irgendwo gibt es einen Platz in der Seele des Vaters, wo ich reingehöre. Und weißt du, du hast einen Platz im Herzen Gottes heute Morgen. Ganz egal, wie deine Vergangenheit aussieht. Ganz egal, in welchem Schlamassel du steckst. Ganz egal, wie viel Land dir schon genommen wurde. Du hast einen Platz im Herzen Gottes. Halleluja. Und da kannst du hinkommen. Gott liebt dich immer noch. Und es gibt Vergebung, es gibt Gnade, es gibt Aufstehen, es gibt Weitergehen, es gibt Hoffnung, es gibt Zukunft. Weil alles bezahlt wurde. Du kannst aufstehen, du kannst weitergehen. Gott konnte sich selbst nicht verleugnen. Er war barmherzig und daran konnte er nichts ändern. Und das wussten die Juden. Und sie haben ihn an der Stelle provoziert. Sie sagten, du bist doch barmherzig. Guck, wir haben Buße getan. Wir haben echte Buße getan. Sie sagten, ich kann nicht anders. Ich kann mich nicht verleugnen. Ich bin nun mal barmherzig. Und er hat sich wieder über sie erbarmt. Ihr kennt doch alle die Geschichte mit Jona. Wo Jona einen Auftrag kriegt, bekommt den Assyrern, seinen Feinden, das Evangelium zu predigen oder das Gericht zu predigen mit der Folge der Umkehr und der Rettung. Und er sagt, ich will da nicht hingehen. Und dann schickt Gott ihn doch hin, die Geschichte mit dem Fisch, wo er dann 3 Tage im Fisch ist und dann ausgespuckt wird. Und er geht schließlich hin und predigt Ninive, der großen Stadt. Und die Menschen bekehren sich alle. Und dann finden wir am Ende von Jona, wo Jona dann irgendwo am Stadtrand sitzt, irgendwo auf dem Berg vielleicht, er sieht Ninive und der Jona ist depressiv. Er sagt, Leute, Gott, ich hab's doch gleich gewusst. Ich wollte meinen Feinden nicht predigen. Ich wollte sie leiden und sterben sehen. Die haben so viel Unheil angetan. Und du hast mich geschickt zum Predigen. Ich wollte nicht. Warum nicht? Lass uns mal lesen aus Jona. Weil Jona genau so wie die Israeliten, etwas wusste über Gott. Er wusste von Gottes Barmherzigkeit. Jona Kapitel 4, 2 und 3. Lass uns mal von 1 lesen. Das ist wirklich lustig. Das aber verdross Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Jona sagte, ich kenne Gott. Und wenn ich dem Volk der Assyrer in Ninive predigen werde, obwohl sie so viel falsch gemacht haben, obwohl sie so viele Juden getötet haben, wird Gott sich ihrer trotzdem erbarmen, weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist. Heute Morgen darfst du wissen, alles Erbarmen wurde gezeigt in Christus. Er hat sich unser erbarmt in Christus. Ganz egal, wie groß deine Schuld ist, heute kannst du kommen und er wird dir vergeben. Wenn du heute kommst und Sieg erlebst, Vergebung erlebst, wird dein Land zurückerobert werden. Das, was Gott für dich hat, kommt zurück. Und dann kannst du im Sieg leben. Ganz kurz noch, wie geht das? Wie kannst du im Sieg weiterleben? Richter 10, Vers 18. Als alles passiert war, entstand im Volk eine Bewegung. Und sie sagten, wer wird unser neuer Leiter sein? Interessant. Jahrelang, 18 Jahre lang haben sie Göttern gedient. Sie wollten von Gott nichts wissen. Dann tun sie Buße und sagen, jetzt brauchen wir einen neuen Leiter. Und dann kommt Jephthah auf die Szene. Und Jephthah wird der Leiter für einige Jahre. Was ich hier aber sagen möchte ist, wenn du heute Buße tust und umkehrst und einen neuen Leiter in dein Leben hinein einlädst, Jesus Christus, dann wird dein Leben sich verändern. Dann wird er dich leiten und dich führen. Und er wird dich lehren, Krieg zu führen. Und wisst ihr, der Jephthah kam und er sagte, ja, ich mach das. Die haben ihn mehr oder weniger überredet. Und dann heißt es in Vers 29, dass der Geist des Herrn auf ihn kam, auf Jephthah. Und wenn der Geist des Herrn auf dich kommt, wenn du erfüllt bist mit Heiligem Geist, wirst du den Sieg haben. Du wirst das Land zurückerobern. Es ist heute da für dich. Gott möchte dir heute Sieg schenken. Ganz egal, wo du bist. Ob du noch in Ägypten bist, ob du schon in der Wüste bist, auf dem Weg zum gelobten Land, oder ob du schon da bist und das Land verteidigen möchtest und musst. Gott möchte dir Sieg schenken, heute. Einige von euch haben vielleicht Ägypten noch nie verlassen, ich weiß es nicht. Das weiß nur Gott. Wir können alle zur Kirche kommen, wir können alle fromm aussehen, wir können alle fromm Lobpreislieder singen, aber nur Gott weiß, wer wirklich Ägypten verlassen hat. Wenn du es heute bist, dann darfst du heute kommen und sagen, Herr, ich komme aus Ägypten raus. Einige sind vielleicht noch in der Wüste. Du hast Ägypten verlassen, ja, aber du bist noch ein fleischlicher Christ. Du wanderst noch durch die Wüste. Und du bist noch nicht da, wo Gott dich eigentlich hinhaben möchte. Christus hat noch nicht Gestalt in dir angenommen. Dann kannst du heute kommen und sagen, ja, Herr, ich möchte heute in mein gelobtes Land einziehen. Und wenn du schon drinnen bist im gelobten Land, dann kannst du heute aufstehen und sagen, ich lasse mir kein Stück davon nehmen. Die Heilung gehört mir, die Freude gehört mir, der Friede gehört mir, die Gerechtigkeit gehört mir, das ewige Leben gehört mir, ist alles meins. Und keiner wird mir das strittig machen. Amen. Lasst uns kurz stille werden vielleicht und unsere Häupter kurz senken und lasst uns aber zu Gott reden heute. Lasst uns zu Gott reden, ihm sagen, wo du stehst. Sag ihm, wo du stehst. Du kannst es im Stillen tun, du kannst es auch im Lauten tun. Sag Gott, wo du stehst. Sag ihm, wo der Teufel Land von dir weggenommen hat, wo du am Verlieren bist, wo du am Aufgeben bist, wo du am Resignieren bist, wo du keine Hoffnung mehr siehst. Sag ihm das. Vielleicht später. Sag ihm das. Sag ihm da, wo du stehst. Sag ihm, wo du jetzt bist, geistlich. Und sag ihm, dass du das Land, das dir zusteht, die Verheißung, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, das gute Leben, das Gott für dich hat, sag ihm, dass du es jetzt annehmen möchtest. Sag es mal. Vater, ich danke dir, dass du in Christus für uns alles vollbracht hast, alles bezahlt hast und dass unser Land uns gehört. Danke, Vater, dass du für jeden von uns eine Position hast im Reich Gottes, eine Position hier in der Gesellschaft, wo du uns gebrauchen möchtest, wo der Segen fließt, wo unser Honig und unsere Milch fließen. Danke, Vater. Und Vater, ich bitte dich, bringe Menschen heraus aus Ägypten, aus der Wüste, Vater, und hilf ihnen, in das gelobte Land einzuziehen. Vater, die schon drin sind, gib ihnen Gnade, dieses Land zu verteidigen. Danke, Vater, dass wir Teil eines Reiches sind, des Reiches Gottes. Danke, Vater, dass wir Rechte haben, aber auch Pflichten. Danke, Vater, dass du unser Vater bist, dass du voller Barmherzigkeit bist, voller Gnade bist, dass du langmütig bist, dass du dich immer wieder über uns erbarmst. Vater, wir brauchen dein Erbarmen heute. Erbarm dich über dein Volk, Jesus. Hilf, dass wir aufstehen, Jesus, dass wir weitergehen, dass unser Land uns nicht mehr strittig gemacht wird. Ich bitte dich, Vater, segne uns als Gemeinde, dass wir immer wieder unser Land zurückerobern, Herr. Dass all die Dinge, die du bezahlt hast, Jesus, auch wirklich bei uns passieren. Dass wir real werden. Danke, Vater. Lobt seist du, Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte vielleicht noch auffordern, es ist ein bisschen spät heute. Vielleicht, dass wer noch Gebet haben möchte, könnt gerne kommen. Vielleicht können wir Musik, ich weiß nicht, wollen wir Musik machen? Ja, die wollen wir gleich schließen oder wollen wir, ja? Willst du schließen? Dann können wir vielleicht gleich noch weiter beten nach dem Schluss, damit Leute gehen können. Ja? Könnt gerne kommen, genau. Mhm.
Habt ihr gewusst, dass Dünger der erste Umweltschützer war? Aber das kriegen die Menschen hin, dass sie sich wegen einer Staude aufregen, aber wenn die ganze Stadt verloren geht, kümmert sie nicht. Und ich glaube, dass das auch für uns ein Bild ist. Für jeden Einzelnen, aber auch für Gemeinden, die ganze Gemeinde. Dass wir wegen Nichtigkeiten uns aufregen, aber das, wo die Not wirklich ist, dass wir da gar kein Herz für haben. Dass wir uns irgendwelche Abläufe in der Gemeinde aufregen und um uns darum Menschen verloren gehen. Und ich glaube, dass wir aufstehen sollten. Vielleicht jetzt zusammen, alle aufstehen. Und Gott einfach sagen, Herr, vergib uns, wo wir uns über die Stauden aufregen. Ich weiß nicht, wie die Staude in deinem Leben aussieht, aber und wenn du darauf eingehen möchtest, was Daniel gepredigt hat, kannst du gerne kommen, können wir beten, wo dir Land geraubt wurde, dass wir gemeinsam dafür beten. Vater, ich bitte dich einfach so, dass du uns vergibst, wo wir uns über nichtige Dinge aufregen, über Stauden, Herr, die du über eine Nacht oder über einen Tag hinauswachsen lassen kannst und Menschen, Herr, die so kostbar sind und so wertvoll sind, dass wir da gar keinen Wert mehr darauf legen. Es ist so oft, Herr, dass Menschen nur um sich selbst drehen, um ihre Stauden, die kaputt gegangen sind. Vater, ich danke dir, dass du uns da eine Lektion zeigen möchtest. Und ich bitte dich so von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, unser Land zurückzuerobern. Vater, dass wir ja in uns reinhorchen und da, wo wir in der Gedankenwelt, da, wo in unserem Verhalten, da, wo in den Finanzen, in allen möglichen Bereichen, Vater, wo der Feind seinen Fuß auf unser Land gesetzt hat, dass wir ihn wieder zurückdrängen in Jesu Namen. Bitte hilf uns dabei. Denn wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deinen Schutz und deine Kraft, die uns immer wieder dazu verhilft. So wie wir es auch gesungen haben heute Morgen. Ja. Wenn wir auf dich harren, dann kriegen wir neue Kraft. Und diese Kraft brauchen wir. Um das dann zu behalten. Oder eben zurückzuhören. Und ich möchte auch jeden Einzelnen segnen, Herr, dass wir uns da in diesen Prozess hineinnehmen lassen. Herr, du willst das deinem Volk sogar vor. Ihr habt es immer noch nicht eingenommen, das Land. Und wir wollen uns das nicht anhören. Aber wir wollen unser Land zurückerobern und behalten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also wenn jemand ein Gebet haben möchte, kann er gerne kommen.